Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Der BVB verspielt beim Heimremis gegen Nicosia wohl endgültig das Weiterkommen in der Champions League, bangt auch um die Europa League. Rasenball Leipzig hat den Einzug in die K.O.-Phase nach der Auswärtsniederlage in Porto nicht mehr in der eigenen Hand. Und Bayern München, die buchen dank der erfüllten Pflichtaufgabe in Glasgow das Ticket für das Achtelfinale. Was boten diese Spiele für Erkenntnisse? Was ist bei Real Madrid los? Wer schoss das schnellste Tor der Champions League-Geschichte? Die Antworten darauf und kurz alles Wichtige zum vierten Spieltag der Champions League jetzt hier auf meinsportradio.de mit mal Asmus und die Kollegen von 90 Plus, Manuel Behlert und Marius Merk. Hallo ihr beiden.
Hallo. Servus.
Dann lasst uns doch gleich in die Vollen gehen und gleich mal mit dem starten, was in der Gruppe G bei Rasenball Leipzig passiert ist. Die Leipziger, die verloren mit 1:3 beim FC Porto und setzen damit die Bundesliga-Negativserie im Estadio Dragao fort, denn bisher konnte noch nie eine Bundesliga-Mannschaft dort gewinnen. Aber, Manuel, die Niederlage von Leipzig wäre durchaus vermeidbar gewesen, wenn man nicht alte Negativ-Tugenden wieder an den Tag gelegt hätte, vor allen Dingen die Anfälligkeit bei Standards.
Genau, das haben wir ja schon in der Vorschau angesprochen, dass es im Hinspiel schon relativ leicht für Porto war, bei hohen Bällen in Kopfballduelle zu kommen, die man dann auch gewonnen hat. Und eine Defensivstruktur kann zwar ganz gut sein, aber bei hohen Bällen, wenn du die Lufthoheit eben nicht hast, dann entstehen gerade bei Standardsituationen im Strafraum immer gefährliche Szenen, wenn großes Durcheinander herrscht, wenn die Zuordnung dann vielleicht nicht klar ist, wenn viele Spieler hektisch umherlaufen und in Richtung Ball treten. So geschehen auch beim 1-0 von Porto. Das war auch große Verwirrung im 16er und genau die Dinge, die wir angesprochen haben, die mit Sicherheit auch Ralf Hasenhüttl vor dem Spiel angesprochen hat, genau die haben wieder nicht funktioniert.
Und die haben Leipzig dann sofort ins Hintertreffen gebracht und den Matchplan von Ralf Hasenhüttl dann auch ziemlich durcheinander gewürfelt. Marius, wieso schafft Leipzig es nicht, bei Standards vernünftig zu verteidigen? Das werden die doch trainiert haben.
Ja, ich denke, aber es liegt auch an einem gewissen Maß an Erfahrung. Es ist einfach so, dass Leipzig schon in der vergangenen Rückrunde wenig Probleme bei Standards hatte. Zumindest waren sie am ehesten auch in der guten Phase letzte Saison zu knacken. Und anscheinend sind die Spieler, die jetzt möglicherweise im Kader sind, auch nicht unbedingt zwingend dafür geeignet, Standards gut zu verteidigen, auch wenn die Innenverteidigung mit Orban und Upamecano eigentlich ziemlich hochgewachsen ist. Es scheint einfach generell ein Kollektivproblem da in der Abwehr zu sein und da muss Leipzig auf jeden Fall noch dran arbeiten.
Nur dran arbeiten, Manuel, oder muss da auch im Winter personell nachgebessert werden?
Nee, also sie haben sich ja bewusst für eine Defensivstruktur entschieden, die größtenteils aus sehr jungen Spielern besteht. Ich denke, dass man gerade bei Upamecano und auch bei Konate, der noch weniger Erfahrung hat und noch länger brauchen wird, um eine gewisse Routine zu bekommen, dass man einfach Geduld haben muss. Orban, als Abwehrchef hat vielleicht auch nicht die nötige Erfahrung, der erfahren ist. Kommt her, da reicht die Qualität nicht mehr. Also ich denke, dass das im Sommer angegangen wird. Ich glaube, dass Leipzig sich im Sommer von Marvin Kompair trennen wird und da dann einen neuen Abwehrspieler verpflichten wird. Aber ich denke nicht, dass da im Winter jetzt diesbezüglich irgendwas geschehen wird. Das wäre auch meiner Meinung nach unnötig.
Marius, unnötig? Oder würdest du da eher Handlungsbedarf jetzt schon sehen?
Nee, ich denke auch, ich sehe es ähnlich wie Manu. Man hat sich dafür bewusst entschieden. Man wird sich das Ganze jetzt noch ein wenig angucken, wie das sich auch noch im Verlauf der Vorrunde entwickelt. Kann man ja auch nicht nur in europäischen Spielen sehen, sondern auch in der Liga, wie sich das Verhalten bei Standards entwickelt, dann möglicherweise könnte man im Winter noch mit einem weiteren Perspektivspieler nachlegen. Das wäre aber, glaube ich, wohl nicht der richtige Ansatz. Das hat man mit Upamecano schon sowieso ganz jung und mit Konate noch jüngeren hinten dran. Ich weiß nicht. Wenn, dann müsste da im Winter jemand Erfahrenes kommen. Aber ich glaube, dass Leipzig schon bewusst so in die Saison gegangen ist. Und ähnlich wie Manu denke ich, dass dann der erfahrene Platz im Kader, den momentan Marvin Kompair besetzt, im Sommer dann freigemacht wird. Und da wahrscheinlich ein etwas gestandener Innenverteidiger dann geholt werden wird.
Also sind wir gespannt, was da personell passiert. Wenn wir auf das Spiel zurückkommen, die Anfälligkeiten bei Standards, war es das eine, das über den Haufen geworfen werden des Matchplans, das andere. Aber Manuel, vor allen Dingen auch die fehlenden Lösungen im Offensivspiel, die fielen auch dann gegen Leipzig dann gestern gegen Porto nochmal wieder sehr auf.
Genau, ja, das hat in der ersten Halbzeit schon den Eindruck gemacht, als wären die beiden Spiele gegen Bayern oder grundsätzlich das große, harte Programm der letzten Wochen nicht spurlos an Leipzig vorbeigegangen. Also man hat gemerkt, dass da ein bisschen die Spritzigkeit fehlt, dass da in manchen Situationen die Genauigkeit gefehlt hat. Das sind einfach Dinge, die man mit mentaler Frische oder mit kompletter Frische hätte kaschieren können. Ich denke, dass grundsätzlich Ralf Hasenhüttl eine ganz gute Reaktion gezeigt hat, indem er dann Werner gebracht hat, der auch direkt getroffen hat. Aber ja, es war einfach so, dass Spieler wie Sabitzer gestern zum Beispiel, den habe ich nur lamentieren gesehen. Der hat sich permanent aufgeregt. Da war auch wirklich viel Frust dabei, hadern über die eigene Leistung. Also es war ja so eine Mischung aus fehlender offensiver Finesse und den letzten Wochen, die da tatsächlich auch eine Rolle gespielt haben, vielleicht mehr, als sich Hasenhüttl vor dem Spiel vorgestellt hat.
Problem auch bei Naby Keita, der wirkt irgendwo, seit dieser Deal mit Liverpool ja zustande gekommen ist, ein bisschen von der Rolle. Nicht nur diese Undiszipliniertheiten, die ja zum Beispiel auch gegen Bayern dann zum Platzverweis geführt haben, Marius, aber auch so diese Leichtigkeit, die er noch in der Vorsaison hatte, die wirkt irgendwie, als wenn sie weg wäre. Täuscht der Eindruck oder hast du es auch so gesehen?
Kommt mir ziemlich ähnlich so vor. Ich finde, dass er so, ja, eigentlich seit Saisonbeginn generell ein bisschen zu sehr versucht ist, was Besonderes zu machen. Ich meine, er kostet ja auch immer eine ganze Stange Geld. Möglicherweise denkt er deswegen, er ist in einer gewissen Art und Weise verpflichtet, ein bisschen schon mal, ja, ein bisschen was Besonderes zu zeigen, was eigentlich komplett unnötig ist. Sein Spiel ist auch, sage ich mal, auch ohne, ja, wenn es schnörkellos ist, wie es meistens in der vergangenen Saison war, sehr effektiv und sehr gut. Ich glaube, momentan ist er da ein bisschen übermotiviert, ja, und wirkt sich momentan relativ negativ auf das Ergebnis auf dem Platz bei ihm aus.
Jetzt hat Leipzig nach diesem Spiel den dritten Platz in der Gruppe G inne, 4 Punkte geholt, letztlich auch ein bisschen davon profitiert, dass Monaco und dann auch Beşiktaş im direkten Duell sich 1-1 getrennt haben. Beşiktaş mit 10 Punkten vorne, zweiter Porto 6 Punkte. Leipzig hat es also nicht mehr in der eigenen Hand, muss bei noch 2 ausstehenden Spielen dann darauf hoffen, dass zum Beispiel Porto jetzt stolpert, um dann selber noch in die K.O.-Runde einziehen zu können. Manuel, wie siehst du die Chancen der Leipziger, dass das passieren wird?
Also die sind definitiv noch vorhanden. Ja, Leipzig muss jetzt vor allem sehen, dass sie das Spiel in Monaco irgendwie gewinnen. Beşiktaş will den Gruppensieg klar machen am nächsten Spieltag, weil durch das 1-1 gegen Monaco haben sie es nicht geschafft. Dementsprechend denke ich, dass Beşiktaş gerade gegen Porto, die ja ärgster Konkurrent von Leipzig im Moment sind, noch mit ihrer Top-11 auflaufen und dann nicht irgendwie in Schonungsmodus übergehen. Dementsprechend schätze ich schon, dass die Chancen vorhanden sind, wenn Leipzig es schafft, in Monaco zu gewinnen. Zu Hause gegen Beşiktaş traue ich Leipzig auf jeden Fall noch was zu, aber ja, es kommt dann auf die Konstellation an vor dem letzten Spieltag. Also die Chancen schätze ich definitiv so ein, dass sie noch da sind, aber dass sich die Ausgangsposition natürlich nach dem gestrigen Spiel verschlechtert hat.
Marius, was glaubst du, wird es noch Champions League sein dann in der K.O.-Phase oder geht's runter in die Europa League?
Also es ist ähnlich wie Manu, absolut entscheidend ist meiner Meinung nach das nächste Aufeinandertreffen mit dem AS Monaco. Momentan ist der Eindruck bei mir definitiv so, dass man zurzeit in Monaco was mitnehmen kann. Monaco ist eigentlich überhaupt nicht in die Champions League-Saison bisher gekommen. Deswegen denke ich, sollte Leipzig in der Lage sein, in Monaco zu gewinnen, denke ich schon, dass sie dann im letzten Spiel gegen ein bereits qualifiziertes Beşiktaş gute Chancen haben, dann noch in die K.O.-Runde der Champions League zu springen. Andernfalls glaube ich, dass es zumindest die Europa League werden wird. Also ich glaube, dass Leipzig entweder Zweiter oder Dritter werden wird.
Dritter Platz, das ist auch das, was Borussia Dortmund noch anpeilt. Auf jeden Fall werden die das Weiterkommen in der Champions League wohl nicht mehr schaffen. Das Heimremis gegen Nicosia, das kostete dann wieder zu viele Punkte und wirft natürlich Fragen auf. Und auf die gehen wir gleich ein hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Manuel Behlert und Marius Merk von 90 Plus.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
90 Plus on Air, die Champions League Analyse nach dem vierten Spieltag. Über die Leipziger haben wir eben gesprochen. Jetzt sprechen wir über den BVB, die ja wieder 1:1 gegen Nicosia spielten, zweimal in Folge also gegen den zyprischen Meister nur unentschieden gespielt haben und damit wohl alle Chancen verspielt haben, weiterzukommen in der Champions League. Die Krise bei Borussia Dortmund setzt sich also weiter fort. Manuel, hast du damit gerechnet, dass es gegen Nicosia wieder so ein, ja, hartes Stück Arbeit wird? Klar, dass die Nicosianer defensiv sehr stark stehen, klar, aber dass Dortmund wieder nur einen Punkt holt?
Nee, also ich habe schon mit einem etwas zähen Spiel gerechnet. Also in den letzten Jahren wäre es wahrscheinlich häufig der Fall gewesen, dass wenn so eine Mannschaft nach Dortmund kommt, ja, ohne jetzt den Respekt vor Apoel zu verlieren, dass sie mit 4-5 Stück nach Hause geht. Damit habe ich jetzt gestern auch nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, dass Dortmund aufgrund der individuellen Klasse sich schon einige Chancen rausspielt. Das haben sie auch geschafft. Also Chancen haben sie sich herausgespielt, teilweise herausgearbeitet. Also es wirkt schon so, dass Dortmund im Moment mehr arbeiten muss, um zu vielen vernünftigen Chancen zu kommen. Aber mit so einem Auftritt habe ich nicht gerechnet. Also es war ja definitiv so, dass Nicosia auch tatsächlich Phasen hatte, in denen sie sich gut befreien konnten, in denen sie selbst auch fußballerisch Akzente setzen konnten und haben auch ein Tor erzielt, wo sich Michael Poté, der in Deutschland ja noch aus Dresden bekannt ist, im 16er einfach in aller Ruhe umdrehen kann und den Ball ins Tor schießen kann. Also es ist schon so, dass ich mit einem 10-Spiel gerechnet habe, aber nicht mit so einer Leistung gestern.
Marius, hast du mit so einem Auftritt der Dortmunder gerechnet? Hast du damit auch gerechnet, dass sie ja zumindest in der ersten Halbzeit optisch ganz gut aussahen? Auch was das Ballbesitzspiel anbelangte, war das ja durchaus in Ordnung, aber hing das auch mehr damit zusammen, dass der Gegner es zugelassen hat?
Also ich habe generell überhaupt nicht mit so einer Leistung gestern gerechnet, ähnlich wie Manuel. Ich denke, dass bei den Dortmundern momentan irgendwas überhaupt nicht stimmt. Für mich ist es momentan einfach eine Sache von Konzentration, wie man da defensiv momentan verteidigt, wie viele Räume man dem Gegner lässt. In der ersten Halbzeit hat es phasenweise ganz gut ausgesehen, aber da hast du es auch eben schon richtig eingeworfen. Der Gegner hat eigentlich kein Champions-League-Niveau. Dass der Gegner ja allein schon in der Lage war, wie Manu auch gesagt hat, wirklich passable Angriffe vorzutragen. Im Gegensatz zum Hinspiel, da ist das Nicosia nicht zwingend gelungen. Da war das einfach nur ein ganz schlechtes Fußballspiel. Das war gestern ein bisschen anders. Keine Ahnung, aber ich denke, Peter Bosch hat momentan gerade im Defensivverhalten absolut ganz viel Aufholarbeit zu leisten.
Mhm. Und im Kreativspiel nach vorne muss sich gegen so tief gestehende Mannschaften dann die Mannschaft natürlich auch ein bisschen anders präsentieren. 11:0 Torschüsse in den ersten 45 Minuten. Manuel, sprechen ja eigentlich eine deutliche Sprache, aber warum fand Dortmund keine Lücken da in diesem Defensivverbund? Denn wie Marius ja schon gesagt hat, so richtig Champions League Niveau hat Nicosia eigentlich nicht.
Ja, wie eben schon angedeutet, also es waren wirklich Angriffe dabei, wo man gemerkt hat, dass es nicht so einfach war, ins Tempo zu kommen, wie am Anfang der Saison. Die Selbstverständlichkeit hat ein bisschen gefehlt. Es war alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen weniger spritzig, alles ein bisschen, man hatte das Gefühl, dass Dortmund unter dem Motto agiert, dass man vorne eher die sichereren Bälle spielt, damit man nicht wieder in Konter läuft. Das hat das ganze Offensivspiel natürlich ein bisschen gehemmt. Und dann gab es natürlich auch Szenen, wo die falsche Entscheidung getroffen wurde. Ich kann mich noch erinnern an Konter, wo Aubameyang das Tempo aufnimmt und dann auch Pulisic überläuft quasi und dann vorm Torwart versucht, den Ball über den Torwart zu lupfen und das Tor nicht macht, wenn er da ein bisschen das Tempo rausnimmt und Pulisic mitnimmt, dann stehen sie wahrscheinlich 2-1. Das waren auch so Dinge, die da einfach gestern nicht gepasst haben. Also der Wille war da in der Offensive, aber ja, die Mannschaft wirkte gehemmt und hat einfach einige Dinge falsch gemacht vorm Tor, die sie sonst oder das zumindest zu Beginn der Saison nicht falsch gemacht hätten.
Mhm. Marius, wie sind diese Hemmungen rauszukriegen? Das würde Peter Bosch wahrscheinlich auch gerne wissen, aber wo muss er deiner Meinung nach ansetzen?
Also das Spiel gestern hätte schon, finde ich, ganz gut helfen können, um momentan diese, ja, man kann schon sagen, mentale Blockade, die ist durchaus vorhanden, um diese Blockade wegzukriegen. Das hat man, finde ich, auch gesehen in den Situationen vor dem Tor, wo man dann auch mal zum Abschluss gekommen ist. Da hat man oft so irgendwie die letzte Überzeugung bei dem jeweiligen Spieler vermisst. Dann hat man dann auch nicht dieses oft zitierte Quäntchen Glück. Ich denke, wenn man einfach mal ein paar Resultate sich auf dem Platz wieder eingestellt hätten, es ist ja nicht so, dass Dortmund nicht arbeitet, nicht versucht, für seine Tore zu arbeiten, versucht, nach vorne zu spielen. Manu hat das, finde ich, sehr gut angesprochen mit diesem dem sicheren Ball, dass man da vielleicht momentan wegen dem gehemmten Selbstvertrauen nicht so unbedingt den Ball, der ein bisschen risikobehaftet ist, spielt. Ich denke, gestern wäre eine gute Chance gewesen durch einen möglicherweise 3-0-Sieg oder sowas. Der wäre durchaus drin gewesen, sich mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, auch in der Offensive. Wenn man weiß, man ist in der Lage, immer 2 Tore zu machen, dann stellt sich möglicherweise auch defensiv wieder eine gewisse Gelassenheit ein. Also meiner Meinung nach wurde da gestern eine ganz große Chance liegen gelassen. Ich denke, am ehesten holt man sich so eine Selbstsicherheit wieder einfach nur durch Resultate im Spiel selbst.
Jetzt treffen sie in der Bundesliga aber ausgerechnet auf Bayern München, die ja in den letzten Spielen und in den letzten Wochen dann an Dortmund vorbeigezogen sind. Der Aufschwung der Münchner parallel zur Krise der Dortmunder. Manuel, was erwartest du am Wochenende jetzt, wo die Dortmunder ja von der Moral her eher am Boden scheinen?
Ja, das könnte ein ziemlich schwieriges Spiel werden für beide Mannschaften. Also einerseits Dortmund unter dem Hintergrund, dass sie wirklich in der Krise stecken. Und es schwierig ist, wenn man jetzt gegen die Bayern tatsächlich womöglich sogar hoch verliert, dann in der Länderspielpause Ruhe reinzubekommen. Aber gleichermaßen kann das Spiel für Dortmund auch eine Chance sein, weil sie eben gegen Bayern nicht müssen. Also das ist jetzt kein Spiel, wo man sagt, ja, okay, das muss Dortmund unbedingt gewinnen, sondern sie können vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen, aber trotzdem, diese Negativserie, das spielt in den Köpfen natürlich eine Rolle und ich denke nicht, dass das einfach rauszubekommen ist. Die Bayern sind natürlich im Moment auch ein bisschen zu sehr gelobt, finde ich. Also das ist schon alles in Ordnung, was Bayern spielt. Aber das ist fußballerisch auch häufig ein bisschen zäh, was auch der Personallage und der Belastung geschuldet ist. Also ich denke, gerade wenn Bayern viele Spiele am Stück macht und man den viel gesprochenen Fitnessrückstand noch aufholen muss, dann ist es schwierig, dann auch noch wirklich in 3-Tages-Rhythmus Top-Leistungen zu zeigen. Deswegen rechne ich mit einem Spiel, das sehr, sehr eng werden kann, wenn Dortmund es schafft, konzentrierter aufzutreten und die ganz einfachen Fehler zu vermeiden.
Marius, bringt Bayern die extra Motivation, die Dortmund braucht, um sich dann auch zusammenzunehmen und diese Konzentration, die Manuel eben angesprochen hat, dann auch an den Tag zu legen?
Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt in der Hinsicht darauf, dass Dortmund nicht muss, wie Manu eben gesagt hatte, kann man, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, im letzten Jahr unter Jürgen Klopp stand ja Dortmund die meiste Zeit im Winter sogar auf einem Abstiegsplatz und da lief es wochenlang nicht. Und dann hatten sie das Auswärtsspiel in München und da haben sie dann, hat Dortmund das beste Spiel eigentlich seit Wochen abgeliefert, hat dann relativ unglücklich am Ende eine 1-0-Führung noch noch verloren in der Allianz Arena. Und das waren ähnliche Voraussetzungen, sag mal, von der Form, nicht unbedingt von der Tabellenkonstellation. Das ist was ganz anderes in dieser Saison als damals. Aber dennoch, denke ich, kann man das ein bisschen vergleichen. Ich denke, das könnte den Dortmundern durchaus zugutekommen am Wochenende, dass man, wie gesagt, nicht muss. Aber auf der anderen Seite spricht die Form doch momentan doch ziemlich eindeutig für Bayern. Aber darin konnte durchaus die Chance für Dortmund liegen.
Wie sieht denn die Rolle von Peter Bosch jetzt aus, Manuel? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die du jetzt schon ziehst, wo du sagst, oh, das könnte auch eng werden für ihn?
Also wirkt schon im Moment so, dass er vielleicht nicht der ideale Trainer war, dass die am Saisonende geleisteten Dinge und die Resultate ein bisschen darüber hinweggetäuscht haben, was da schon im Argen lag. Also ich denke, dass dieses sture Festhalten am System, an der Spielweise durchaus problematisch ist. Also gerade gestern stand er ja wieder relativ hoch gegen Apol, spielt dann aber mit einem Batra als Rechtsverteidiger, wo ein Toljan im Kader ist, den man ja dafür geholt hat, dass er die Offensive anschiebt auf der Außenverteidigerposition, der ja auf beiden Positionen spielen kann. Also da muss ich schon hinterfragen und tut das meiner Meinung nach bisher zu wenig. Aber es ist im Moment natürlich auch der Fall, dass Watzke und Co. auch jetzt gerade nichts machen können. Also wen soll man holen? Und man war so überzeugt von dem Trainer und jetzt sind ein paar Monate rum. Ich denke eher, dass man die Entwicklung erstmal abwarten wird in Dortmund und dass man da jetzt erstmal auf eine Stabilisation nach der Länderspielpause hofft und auf ein zumindest gutes Spiel gegen Bayern mit einigen Torchancen. Denn gegen Bayern wird es Räume geben, das ist schon mal klar. Also die Offensive von Dortmund ist auch individuell immer in der Lage, ein Tor gegen Bayern zu schießen. Und ja, wenn Dortmund im Signal Iduna Park früh in Führung geht und dann die Stimmung dazu kommt, dann kann das auch schon ein gutes Resultat werden. Also es ist nicht so, dass ich mir jetzt Gedanken über Bosch machen würde, wobei einige Dortmund-Fans auch schon in die Richtung gehen, dass das keine lange Liaison wird.
Also warten wir auch da mal die Entwicklung ab und schauen wir jetzt mal zu den Bayern. Die hatten die Pflichtaufgabe bei Celtic Glasgow zu erfüllen und haben das am Ende erfüllt, auch wenn es nicht immer so ganz einfach war in diesem Spiel. Gleich mehr hier bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Bei unserer Champions League-Analyse hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de schauen wir jetzt auf das Duell zwischen Celtic Glasgow und Bayern München. Die Bayern, die setzten sich am Ende mit 2:1 durch, erfüllten diese Pflichtaufgabe und ja, haben damit auch das Achtelfinale schon vorzeitig gebucht. Nach 4 Spieltagen stehen sie als klarer Gruppenzweiter auf jeden Fall fest. Ob sie Gruppenerster werden, das entscheidet dann das direkte Duell gegen Paris Saint-Germain. Aber da müssten sie dann schon mit 4:0 gewinnen, um den direkten Vergleich gegen die Pariser noch für sich zu entscheiden. Marius, wenn wir auf das Spiel der Bayern schauen und auf diesen 2:1 Sieg. Bayern sehr effizient, aber das war auch noch nicht wieder der FC Bayern, ja, den man sich eigentlich vielleicht vorstellt, was er aber auch personell vielleicht nicht sein konnte.
Ja, aber man muss aber auf der anderen Seite sehen, dass das ein absoluter Willenssieg war. Durch solche Siege kommt überhaupt, finde ich, erst so ein Selbstvertrauen zustande, so ein Mittwochabend, so ein ekliges Spiel bei Celtic, wo die Fans wieder für eine super Stimmung gesorgt haben. Und man kämpft sich da quasi durch und gewinnt das Spiel 2:1. Auch wenn spielerisch zurzeit bei den Bayern noch nicht alles rund läuft, dann dürfte der Sieg der Mannschaft enormes Selbstvertrauen geben. Ich denke, dass die ersten Wochen unter Heinkes kann man generell als vollen Erfolg ansehen. Auch wenn der Fußball noch nicht so ist, wie er sein sollte, das kann er jetzt noch gar nicht sein, ist es doch schon beeindruckend, wie schnell man zumindest die Ergebniskrise gedreht hat. Fußballisch war das ja auch in den letzten Wochen unter Ancelotti nicht mehr besonders, aber da hat man dann auch schon mal eine 2-0-Führung nicht mehr verwalten können. Unter Heinkes läuft man zwar Gefahr, manche Führungen nicht verwalten zu können, am Ende kommen dann aber trotzdem immer 3 Punkte raus. Und ich denke, die ersten Heinkes-Wochen kann man wirklich als absoluten Glücksgriff bisher verbuchen.
Manuel, top vor allen Dingen die Antwort der Bayern nach dem Ausgleich.
Genau, das war genau die richtige Antwort. Sehr schnell, das Tor von Celtic hatte es ein bisschen angedeutet. Also Celtic hatte wirklich in der zweiten Halbzeit den einen oder anderen gefährlichen Nadelstich. Die Bayern haben natürlich auch keine Kontrolle bekommen können. Das haben wieder mit Vidal und Tolisso gespielt. Rudi und Thiago saßen von Anfang an auf der Bank. Hätte man vielleicht einen von Anfang an bringen können und den anderen dann für den jeweiligen einwechseln. Aber die Reaktion war auf jeden Fall gut. Also man hätte auch denken können nach dem Ausgleich, dass man vor der Kulisse und dass man da ein bisschen zusammenbricht, dass man da nicht mehr zulegen kann. Aber dann wurde ein sehr, sehr guter Angriff gespielt über die linke Seite, über Coman und Alaba und Javi Martinez. wurde dann zum Helden, indem er das Ding reingeköpft hat und sich dabei noch eine Platzwunde zugezogen hat, hatten aber jetzt auch nicht besonders beeinträchtigt danach. Also das war schon mit der Schonung, mit der fast größtmöglichen Schonung, also man hätte ansonsten höchstens noch einen Robben rausnehmen können, war das schon in Ordnung so, und das war so ein typischer Champions League Auswärtsarbeitssieg, wie Marius das eben schon angesprochen hat. Solche Dinge brauchst du auswärts. Es gab ja noch andere Teams, denen auswärts jetzt an diesem Spieltag nichts gelungen ist, obwohl sie Favorit waren.
Das ist korrekt. Diese Schonung, die du angesprochen hast, die hat man ja auch im Spiel dann immer wieder gesehen, dass dann nach gewissen Phasen der Gang einfach mal wieder rausgenommen wurde. Marius, gegen stärkere Mannschaften als Celtic wäre das allerdings verhängnisvoll gewesen, aber da hätte Jupp Heynckes das wahrscheinlich auch nicht angeordnet.
Ja, aber das, man muss auch sehen, dass momentan, und das haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen in den letzten Sendungen, fitnesstechnisch auch vielleicht nicht mehr drin ist. Unter Ancelotti wurden da anscheinend wirklich wirklich verschlafen, essentielle Grundlagen in Fitnesssachen zu schaffen. Dementsprechend leidet irgendwann auch die Konzentration durch die körperliche Erschöpfung. Das sieht man gerade an den Pausen, die sich die Mannschaft nimmt, in der zweiten Halbzeit auffälligerweise schlechteren Zuspiele zum Nebenmann. Ich denke, momentan ist auch einfach nicht mehr drin. Jetzt ist wieder, kommt die Länderspielpause, finde ich, den Bayern sehr gelegen. Da kann man weitere Rückstände im Fitnessbereich aufholen. Und ich denke, dann sollte auch zumindest dieser Faktor wieder besser werden.
Vidal und Tolisso, Manuel, die hast du eben schon angesprochen, die beiden zusammen. Ist das Gift für kreatives Offensivspiel?
Das ist Gift für die Struktur. Also Vidal ist ja wie Tolisso eine Art Box-to-Box-Player. Das sind beides Spieler, die ihre offensiven Akzente setzen, die aber im Spielaufbau ihre Mängel haben. Also wir haben ja mit Boateng und Hummels zwei der weltbesten Innenverteidiger, die den Spielaufbau beherrschen. Aber trotz allem ist es gerade gegen tiefstehende und kämpferisch starke Mannschaften immer wichtig, einen Rudi und einen Thiago zu haben oder zumindest einen von beiden auf dem Platz zu haben, die eben die Struktur, die Balance bringen, die einfach mal das Tempo rausnehmen und wieder aufnehmen können, die einfach ein Gefühl dafür haben, wann sie im Spiel was zu tun haben. Und Vidal und Tolisso sind eher dynamisch veranlagt, also eine Kombination aus diesen beiden Spielern, Thiago Rudi und Vidal Tolisso, ist immer eine gute Variante. Beide zusammen geht nur, wenn du Thiago und Rudi aufstellst. Ich denke aber jetzt in den nächsten Wochen, wenn jetzt die Spieler wieder zurückkommen, die zuletzt angeschlagen oder verletzt waren, wird sich das Thema eh erledigt haben. Da wird vor allem Martinez gesetzt sein. Thiago wird häufiger mal auf der 10 spielen. Dann wird Rudi neben Martinez spielen oder dann spielt mal Rudi zusammen mit Tolisso und Martinez spielt in der Innenverteidigung. Das ist schon so, dass das jetzt in den nächsten Wochen weniger vorkommen wird, nehme ich an. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Tolisso und Vidal zusammen weit weg vom Ideal ist.
Marius, wie würdest du denn gegen Dortmund spielen lassen, wenn du Jupp Heynckes wärst, jetzt auf dieser Position?
Also ich kann der Manu nur beipflichten. Ich habe jetzt in den letzten Wochen öfter die Bayern gesehen und die Kombination Vidal-Tolisso geht überhaupt nicht. Und das erinnert mich immer so ein bisschen daran, wie die Engländer vor 10 Jahren gespielt haben mit Gerrard und Lampard. Das sind zwei Spieler, die sind vom Spielertyp so ähnlich gewesen, dass es man sich dann aufgrund der Stabilität im Mittelfeld gar nicht trotzdem erlauben kann, mit beiden zu spielen. Ich denke auch, dass ich eine Variante bevorzugen würde, wo Sebastian Rudi mit einem von den beiden eben genannten vor Beginn an aufläuft.
Also mal gucken, wie Heynckes dann gegen Dortmund spielen wird. Eine andere Personalie, die bei dem Spiel Celtic Glasgow gegen Bayern München natürlich im Mittelpunkt stand, war die Personalie James als Ersatz für Lewandowski. Manuel, wie hat dir das gefallen?
Ja, das zeigt ja die Verfehlungen im Kader. Ich denke, man konnte nicht zu viel erwarten. Es war ein vernünftiger Auftritt. Also James hat sich viel bewegt, hat versucht, vorne als Anspielstation zu dienen. Aber ich finde, in vielen Situationen hat man einfach gemerkt, dass das so nicht eingespielt ist, dass man so nicht die Automatismen hat, die man sonst hat, dass auch mal ein großer Stürmer gefehlt hat. Also es wurden auch viele lange Bälle nach vorne oder hohe Bälle nach vorne geprügelt und dann war da halt Coman oder James. Es hat mir besser gefallen in den Phasen, in denen er tatsächlich Coman in die Mitte gezogen hat, wo auch das Tor gefallen ist, das 1-0, wo er durch seine Schnelligkeit einen Vorteil hatte, weil James ist technisch zwar brillant, aber ist im Gegensatz zu Coman kein Sprinter. Insgesamt die vielen Positionswechsel da vorne waren nötig, um ein bisschen Dynamik in die Offensive zu bekommen, aber ich hoffe, das sehen wir nicht nochmal. Aber das ist, wie gesagt, eher systembedingt, als jetzt da auf James Rodriguez rumhacken zu wollen. Also das war einfach ein undankbarer Job, den er dafür vernünftig gelöst hat.
Lewandowski gegen Dortmund wieder dabei. Marius, ist das schon raus?
Da habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest in dem Spiel gegen Dortmund vor der Länderspielpause, auch im Hinblick natürlich, dass er in Glasgow geschont wurde, das wird alles dran gesetzt, den Lewandowski da irgendwie noch fit zu kriegen, aber ich weiß da jetzt bisher nichts Genaueres.
Manuel, muss denn da noch nachgelegt werden? Brauchen die Bayern noch ein Backup? Und wenn ja, wer könnte das sein? Wer tut sich das freiwillig an, diese Aufgabe zu übernehmen, hinter einem gesetzten Lewandowski sich hinzusetzen und dann geduldig abzuwarten, bis der dann mal eine Pause braucht? Es wurde heute der Name Edin Dzeko ins Gespräch gebracht. Halte ich für eine Ente. Wie siehst du es?
Ja, das ist kompletter Unsinn. Also der spielt beim AS Rom, ist Stammspieler, Top-Torjäger, schießt die Serie A kurz und klein. Dann fährt er sicherlich nicht nach München, um sich auf die Bank zu setzen. Also das ist das große Problem. Wer macht es? Also diese Personalie hätte man schon vor der laufenden Saison angehen müssen und dann wirklich auch langfristig einen Kandidaten scouten müssen und auch mit den Leuten, mit den in Frage kommenden Spielern reden müssen. Das jetzt zu schaffen im Winter, vor allem unter Berücksichtigung dessen, dass ein Spieler ja auch dann Champions League spielen können muss, der jetzt kommt, das ist unglaublich schwierig. Also eine Top-Lösung findet man sowieso nicht. Die kann man erst im Sommer angehen. Eine Lösung, die wirklich passt. Und das ist jetzt die Frage. Leiht man sich irgendwo einen Spieler? Holt man jemanden, der kurz vor dem Ruhestand ist? Also da denke ich jetzt nicht an Stefan Kiesling, sondern eher an einen Spielertypen wie Giuseppe Rossi, der im Moment vereinslos ist, nach einem Kreuzbandriss oder wieder fit ist. Ja, keine Ahnung. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, das auch wirklich mit Bedacht angegangen werden muss. Also es kann auch bis Anfang Mitte Januar dauern, bis wir da einen Kandidaten haben. Aber das muss auf jeden Fall sehr gut geplant werden und da sollte man keinen Schnellschuss wagen. Also es gibt sicherlich, wenn man nachdenkt, den einen oder anderen, der in Frage käme, aber da muss man auch erstmal abklopfen, wie weit das realistisch ist.
Marius, hast du einen Kandidaten parat, wo du sagen würdest, der passt auf jeden Fall? Den könnte ich mir da vorstellen?
Also man muss zunächst mal festhalten, dass da wirklich unglaubliche Verfehlungen vor der Saison begangen wurden, was die Stürmerposition angeht. Auch in dem Jahr, wo man das Triple gewonnen hat, hatte man mit Mandzukic, mit Mario Gomez und mit Pizarro drei Stürmer, wobei die ersten beiden wirklich konkurriert haben und der dritte meistens in der Rückrunde, als die Liga schon mehr oder weniger eingefahren war, dann in der Bundesliga zum Einsatz kam. Man braucht definitiv noch jemanden vorne. Mir wird jetzt persönlich mal Sandro Wagner einfallen, der ja auch eine Verbundenheit zum FC Bayern hat, dort ja in der Jugend gespielt hat, auch aus München kommt, glaube ich. Die Frage ist halt, zumindest in dieser Saison wäre es wahrscheinlich eh noch unrealistisch gewesen, weil der Spieler ja anscheinend auch tatsächlich realistische Chancen hat, im nächsten Jahr mit nach Russland zu fahren zur Weltmeisterschaft. Das hätte er beim FC Bayern wohl eher nicht geschafft, aufgrund der begrenzten Einsatzzeit, die er bekommen hätte. Aber möglicherweise könnte das nochmal im nächsten Sommer eine durchaus realistische Option werden. Ich glaube, Wagner wäre dann auch in einem Alter, wo er sagt, okay, die Erfahrung jetzt nochmal bei Bayern, die würde ich mitnehmen in der Karriere. Das würde den ganzen, sage ich mal, positiven Verlauf in seinen späteren 20er Jahren in seiner Karriere so ein bisschen abrunden. Also das wäre jetzt ein Kandidat, der mir jetzt mal einfach so schnell eingefallen wäre. Aber ich glaube, dass die Bayern da auch noch andere Optionen im Kopf haben.
Schnellschüsse wird es auf jeden Fall nicht geben. Das hat Hasan Salihamidžić gestern dann noch bei Sky am Mikrofon verkündet. Wir sind gespannt, werden es abwarten. Schauen jetzt nochmal, nachdem wir noch festgestellt haben, dass Paris Saint-Germain natürlich wieder das nächste Schützenfest gefeiert hat. 5:0 gegen Anderlecht gewonnen hat. Damit weiter ohne Gegentor und ohne Niederlage mit 12 Punkten durch diese Gruppe cruised. Und damit natürlich auch Erster in der Tabelle ist. Schauen wir nochmal auf die Gruppe mit Dortmund gleich hier bei uns bei der Champions League Analyse bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de und gucken uns an, was Real Madrid in Tottenham gemacht hat. Und das war das nächste deutliche Anzeichen dafür, dass Real Madrid derzeit in einer Krise ist. Wir schauen gleich drauf.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Real Madrid und Tottenham, die trennen sich tatsächlich mit 1:3. Real Madrid verliert in Wembley mit 1:3. Tottenham spielt die Königlichen quasi an die Wand und die Krise bei Real Madrid ist mittlerweile nicht mehr wegzudiskutieren, auch wenn Zinedine Zidane, der Trainer, das gerne machen würde und auch eigentlich immer wieder gebetsmühlenartig verkündet, nee, eine Krise haben wir nicht. Manuel, wenn du aber auf das guckst, was die Königlichen in dieser Saison in der Liga geleistet haben, da mit 8 Punkten schon hinter Barcelona stehen und eben in der Champions League auch alles andere als souverän momentan agieren. Fällt dir da ein anderes Wort als Krise ein?
Nee, also ich habe jetzt auch in der Vorschau gesagt, dass ja Real für solche großen Spiele gemacht ist und war eigentlich relativ überzeugt davon, dass sie zumindest einen Punkt holen. Das ging nach hinten los. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe das Spiel auch nebenbei verfolgt als Einzelspiel. Und gerade die Defensivleistung war wirklich fatal. Also ich habe, glaube ich, Marcelo selten so schlecht gesehen wie gestern. Das ist einfach im Moment, es kommen da viele Faktoren zusammen. Also der eine oder andere hat immer wieder mit kleinen Blessuren zu kämpfen. Dann ist es eine Formschwäche einzelner Spieler. Aber ich denke, nach einer Zeit unter Zidane, wo es wirklich kaum Phasen gab, in denen man wirklich eine kleine Krise gehabt hätte oder mehrere Spiele schwach gespielt hat, kann man das der Mannschaft schon zugestehen. Es geht nicht, dass man 3-4 Jahre durchgehend auf Top-Niveau spielt. Irgendwann gibt es halt mal eine Zeit, in der es eben so läuft, wie es jetzt läuft. Sie werden trotzdem Zweiter in der Gruppe und dann spielen sie gegen irgendeinen Gruppensieger. Das kann auch Besiktas sein beispielsweise. Und dann steht man im Viertelfinale und dann trifft man auf den Gewinner von Rom gegen Porto oder sowas. Und schon steht Real wieder im Halbfinale und ist dann am Ende der Saison wieder in der Topform. Also das kann alles ganz schnell gehen. Für den Moment müssen sie natürlich die Dinge aufarbeiten. Die Länderspielpause ist natürlich auch die Gelegenheit dafür, um das zu tun. Aber große Sorgen würde ich mir jetzt um Real Madrid nicht machen.
Cristiano Ronaldo hat hinterher beklagt oder zumindest angemerkt, dass ihm so Spielertypen wie Pepe oder auch James fehlen, die eben ja eine gewisse Erfahrung auch mitbringen. Er wollte damit auch den Neuzugängen bei Real jetzt nicht die Qualität absprechen, aber hat einfach gesagt, naja, die haben vielleicht noch nicht das Niveau wie die, die gegangen sind. Kann das ein Faktor sein, Marius?
Ja, durchaus. Wenn man überlegt, mit Ceballos, mit Llorente, sind teilweise sehr junge Spieler nach Madrid gekommen, nach Madrid zurückgekommen, teilweise von Laien, die nicht zwingend direkt natürlich auf dem Niveau von den eben genannten sein können. Gerade Pepe, 10 Jahre insgesamt bei Real gespielt, eigentlich nahezu immer Stammspieler gewesen. Ist jetzt klar, meistens spielt momentan Nacho, der hat noch nicht das gleiche Niveau wie Pepe, spielt aber jetzt auch seit mehreren Jahren eigentlich eine gute Rolle, auch unter verschiedenen Trainern. Also es ist alles ein bisschen dabei, sich da, finde ich, hinter den gesetzten Spielern so ein bisschen neu zu finden. Auf Kosten der Liga. Also die Liga hat man jetzt, finde ich, schon relativ früh verloren. Kann man wahrscheinlich schon so sagen. Aber ich denke sowieso, dass der Fokus bei Real in dieser Saison, nachdem man im letzten Jahr endlich nach 5 Jahren mal wieder Meister wurde, ganz klar darauf liegt, zum dritten Mal hintereinander die Champions League zu gewinnen. Und ich denke, wie Manu das schon eben gesagt hat, da wird man vor allem schauen, dass die Form, wenn es wieder warm wird im Frühjahr, dass da die Form stimmt, das wird das Entscheidende sein. Aber natürlich sollte die Krise jetzt auch nicht in dramatischere Sphären ausarten, ja, weil in Madrid natürlich die Uhren auch manchmal ein bisschen schneller ticken.
Mehr zur Krise bei Real Madrid könnt ihr auch bei uns auf meinsportradio.de nochmal nachhören. Heute Morgen in der Sportshow habe ich mit dem Chefredakteur von realtotal.de auch über dieses Thema gesprochen, bei uns als Podcast auf der Webseite und auch bei iTunes zu beziehen. Und wenn man über den potenziellen Champions-League-Sieger am Ende dieser Saison nachdenkt, dann kann man eigentlich an einer Mannschaft überhaupt nicht vorbeikommen, Manuel, nämlich an Manchester City. Die haben sich bei Napoli mit 4:2 durchgesetzt, damit eine der hochgehandelten und hochgelobten Mannschaften geschlagen, die allerdings in der Champions League so ein bisschen eine kleine Ergebniskrise haben. Also City für dich ein Favorit und Napoli für dich eine Mannschaft, die noch die Chance hat, weiterzukommen?
Ja, City muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie die Form in der Rückrunde ist. Das war unter Guardiola auch bei Bayern manchmal das Problem. Also da kamen natürlich viele Faktoren zusammen, Verletzungen etc. Für den Moment würde ich auf jeden Fall City zu den Top-3-Mannschaften in Europa zählen. Ist wahrscheinlich sogar von der Form her die stärkste im Moment. Hat aber auch gestern Phasen, in denen Neapel, die natürlich auch unglaublich Qualität haben, sie vor Probleme gestellt hat. Also sie haben jetzt auch wieder 2 Gegentore kassiert, hätten im Hinspiel auch mehr als das eine Gegentor kassieren können. Aber die individuelle Klasse ist natürlich auch unglaublich stark, wenn man dann bedenkt, dass Guardiola gestern mit Gündogan einen zusätzlichen Stabilisator ins Mittelfeld gebracht hat und dann ein Offensivspieler weniger auf dem Platz stand. Dann treffen halt Otamendi und Stones zu den ersten beiden Treffern. Dann zeigt das auch, was da für eine Qualität dahinter steckt. Zu Neapel, die Niederlage zu Beginn in Donetsk hängt ihnen halt unglaublich nach. Also sie haben jetzt 6 Punkte Rückstand auf Schachtjor und müssen beide Spiele gewinnen, müssen den direkten Vergleich gegen Donetsk für sich entscheiden und müssen hoffen, dass Donetsk dann auch noch das Spiel gegen Manchester City verliert. Also das wird eine ganz harte Aufgabe.
Napoli ja in der Liga unheimlich stark unterwegs. Marius, was fehlt Napoli aus deiner Sicht noch, um auch europäisch mithalten zu können?
Ja, wenn man die Spiele gegen Manchester City gesehen hat, muss man sagen, eigentlich nicht viel. Das ist, wie Manu schon richtig gesagt hat, die Niederlage aus dem Auswärtsspiel bei Schachtjo, die man jetzt wirklich so richtig mit sich rumschleppt, konnte auch nicht vorerwarten, dass Donetsk auch beide Spiele gegen Feyenoord gewinnen wird. Dass Feyenoord, sage ich mal, sich ja bisher so schwach präsentiert hat in der Gruppe. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Feyenoord weiterkommen wird, aber 0 Punkte nach 4 Spielen habe ich dann doch nicht erwartet. Das kommt doch nicht zugute, deswegen sieht es auch für Neapel ja noch ein bisschen schlechter aus, als man eigentlich gespielt hat. Die beiden Spiele gegen City hätten auch anders ausgehen können. Im Hinspiel hat man einen Elfmeter noch verschossen bei der 2. Niederlage. Hätte man durchaus einen Punkt mitnehmen können in England. Gestern, nachdem das Spiel auf 2-2 gedreht wurde, hat Neapel dann auch nochmal gut Druck entfacht, aber City war da einfach die cleverere Mannschaft, die hat zum richtigen Zeitpunkt dann getroffen. Das kann man dann sagen, dass City diese Qualität hat, aber Neapel hätte, bei einer vielleicht glücklicheren Verlauf der Vorrunde, würde man diese Frage jetzt gar nicht stellen, ob Neapel überhaupt die Qualität jetzt für die Champions League hat, weil meiner Meinung nach haben sie sich spielerisch auf jeden Fall.
Sergio Aguero machte für Manchester City gestern das 178. Pflichtspieltor, ist damit jetzt erfolgreichster Torschütze in der City-Club-Historie und das schnellste Tor der Champions League-Geschichte, das schoss ein anderer aus Italien. Beim Spiel der Roma war es nämlich Stefan El Shaarawy, der beim 3:0 Sieg der Roma über Chelsea nach 39 Sekunden bereits zuschlug und damit letztlich den Weg der Roma zur Tabellenführung in der eigentlich als Todesgruppe angenommenen Gruppe ebnete. Manuel, hast du damit gerechnet, dass Roma nach 4 Spieltagen da oben steht und nicht Chelsea?
Also erstmal habe ich zum Thema schnellstes Tor der Champions League-Geschichte noch ein Tor von Roy Mackay im Hinterkopf gegen Real Madrid, das nach 10 Sekunden gefallen ist.
Du hast recht, das war das in der Roma-Geschichte natürlich, ja.
So, gerechnet habe ich damit nicht. Also ich hatte schon damit, ich ging schon davon aus, dass die Roma was holen kann. Habe auch gedacht, dass es durchaus auch ein Sieg werden kann, weil Chelsea ja gegen Bournemouth auch gezeigt hat, dass sie im Moment nicht unglaublich flüssig spielen, dass da auch einiges im Argen liegt. Dass das aber so deutlich wird, hatte ich nicht gedacht. Da waren ja Szenen dabei, also ich kann mich an die eine Szene erinnern, die auch durch die sozialen Medien ging, wo die 3 Chelsea-Spieler wie F-Jugendliche den Ball hinterherrennen und links Perotti vollkommen frei ist, wird angespielt und vergibt die Chance. Das war, glaube ich, eine Chance zum 4:0 oder zum zwischenzeitlich 3:0. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber das war ja Wahnsinn. Also das ist muss Antonio Conte, der ja nicht gerade dafür bekannt ist, sehr ruhig an der Seitenlinie zu sein, da muss der komplett durchgedreht sein. Also sowas habe ich selten gesehen von der Mannschaft, die in der Champions League spielt. Also das ist schon so, dass der Rotationsplan von Conte und die grundsätzlichen Dinge, die Conte im Moment macht, dass das überhaupt nicht aufgeht und dass er da jetzt auch schnell Lösungen finden muss. Also das ist nicht der einzige. Zidane und Bosch sind nicht die einzigen Trainer von Top-Teams, die im Moment Lösungen finden müssen. Also das gilt auch für Antonio Conte, der auch ein bisschen in der Kritik stand und auch von den englischen Medien bereits ein bisschen bearbeitet wird.
Marius, glaubst du, dass da irgendwann frühzeitig der Stecker gezogen wird, weil auch in der Liga ja der Abstand zu den Spitzenteams ja doch da ist, vor allen Dingen natürlich zu City?
Ich glaube nicht. Ich denke, Das liegt vor allem daran, dass N'Golo Kanté in den nächsten 7 Tagen wieder fit werden soll. Das ist für mich so, mit ihm und steht und fällt einfach das Spiel von Chelsea. Man ist einfach so abhängig von dem einen Spieler. Das ist nur, also ich finde, das konnte man ganz deutlich in den letzten Wochen erkennen. Chelsea ist eigentlich ganz gut in die Saison gekommen, bis auf die Heimniederlage zum Auftakt gegen Burnley. Danach wurden die Performances besser, gekrönt von einem 4-0 Auswärtssieg bei Stoke vor wenigen Wochen. Und danach hat sich zuerst Morata verletzt und dann Kanté. Und seitdem Kanté verletzt ausfällt, ist die komplette Stabilität verloren gegangen. Ich habe schon in der Vorschau gesagt, am Montag zu diesem Champions-League-Spiel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Chelsea gewinnen wird in Rom. Auf der anderen Seite konnte ich mir aber auch nicht vorstellen, dass Chelsea so deutlich verlieren wird. Ich denke aber, wie gesagt, wenn N'Golo Kanté wieder fit sein sollte, hat die Mannschaft ein wenig, ja, wieder mehr Ordnung. Und ich denke, dann werden sich auch die Leistung wieder verbessern. Aber am besten schon sollte das am Wochenende geschehen, wenn Manchester United zu Gast sein wird.
Dann ist es auf jeden Fall gefordert. Da wird ja auch dann wieder ganz Europa hinschauen. Europa schaut eigentlich auch auf Atletico Madrid in der gleichen Gruppe. Aber die hatten ja schon im Hinspiel gegen Karabach nur 0-0 gespielt. Jetzt auch im Rückspiel nur 1-1 gespielt. Manuel, was ist mit Atletico in dieser Saison los?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich fehlen neue Zeichen von außen, also dass man keinen Spieler verpflichten konnte, war natürlich schlecht. Also da gab es keine Impulse. Da ist eine Mannschaft, die jetzt auch so im Kern schon lange zusammenspielt. Das ist immer schwierig, da dann tatsächlich aufs Neue wieder die ganzen Elemente hervorzuholen. Also Diego Simeone, der weiß, was die Mannschaft kann, die Mannschaft weiß, was Simeone fordert, und es gibt eigentlich nicht viele Dinge, die man da verbessern oder anpassen kann. Ja. Es ist einfach so eine gewisse Lustlosigkeit in manchen Szenen bei Atletico zu sehen. Das war ja auch so gegen Karabakh, es war ja nicht, dass die Aserbaidschaner da jetzt reihenweise auf den Hosenboden gesetzt haben und sich Chancen im Minutentakt rausgespielt haben. Das war ja eine ziemlich zähe Partie. Karabakh ging in Führung, also damit habe ich auch nicht gerechnet, und im Gegensatz zu den anderen Teams sehe ich jetzt hier nicht, dass Simeone in der Kritik steht. Ich denke, es wird darum gehen, dass sie jetzt in der Liga wieder sich für die Champions League qualifizieren. Es weiterkommen würde ich jetzt erstmal ausschließen in der Champions League. Ich denke, Atletico wird in die Europa League kommen und vielleicht die auch noch ernst nehmen. In der Winterpause können ja neue Impulse gesetzt werden. Ist ja schon der ein oder andere Spieler verpflichtet.
Mario Simeone hat gesagt, das Schicksal spielt uns derzeit böse Streiche. Wir müssen dagegen kämpfen und siegen. Ist das die richtige Herangehensweise, um da rauszukommen?
Naja, ich denke, die Aussage ist jetzt nicht unbedingt zutreffend auf die Situation. Atletico spielt einfach nicht so gut wie in den Jahren zuvor. Das ist momentan einfach nicht von der Hand zu weisen. Die Champions League können sie schon mehr oder weniger abschenken. Das in der Gruppe mit Roma und Chelsea kann man sich eben solche schwachen Auftritte gegen solche Underdogs nicht erlauben, die mehr oder weniger nur zu Kanonenfutter in der Gruppe dienen. Atletico, ich denke, der Manu hat einen ganz guten Punkt genannt. Es ist durchaus nicht zu unterschätzen, dass der Verein im Sommer personell keine neuen Impulse setzen konnte. Das ist der ein oder andere Neuzugang ist in der Regel ja ziemlich wichtig für eine Mannschaft, auch so, dass eben neue Pulse entstehen, dass man mehr Möglichkeiten hat. Die Atletico-Mannschaft spielt jetzt auch, wie gesagt, schon eine Weile so zusammen. Die Winterpause kann wahrscheinlich nicht schnell genug kommen, weil mit Diego Costa steht da zum Beispiel im Sturm eine ziemlich gute neue Option parat. Und ich denke dann, wie Manu gesagt hat, sollte Atletico vor allem schauen, dass man sich erneut für die Champions League qualifiziert, und das möglicherweise so könnte man auch über den Wettbewerb Europa League, der ja auch schon in der Vergangenheit von dem Verein gewonnen wurde, mehrmals.
Also, sind wir gespannt. Am 21. und 22. November geht es mit der Champions League dann weiter. Wir werden euch natürlich dann auch auf den 5. Spieltag vorbereiten und auch den 5. Spieltag nachanalysieren hier auf meinsportradio.de bei 90plus on Air. Ich sag für heute vielen Dank an die Kollegen Manuel Behlert und Marius Merk von 90plus.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen, und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.